Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott gilt Pater Karl. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Sendung. Pater Karl, jetzt im Herbst, wenn die Blätter fallen, dann passen auch Fragen zu den letzten Dingen. Ich beginne gleich mal mit so einer Frage. Sehr geehrte Seelsorger Pater Karl und Pfarrer Rimmel, wie sollte man den letzten Abschied, wenn es möglich ist, durchführen? Einzeln? Mit eigenen Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln, einzeln mit Menschen, die im Herzen nahestehen, mit Menschen, mit denen der Kontakt abgebrochen ist, auch im Zorn. Wie soll man für sie beten? Danke mit Herz und Segens wünschen.
Also ich glaube, dass der Tod oder das Sterben die letzte Verfügung ist und dass man nicht planen kann, wie man aus dieser Welt geht. Abschied, das würde heißen, dass man so krank ist, dass man das irgendwie voraussehen kann. Das ist doch manchmal der Fall. Und dann ist es individuell, wie man das gestaltet. Auf jeden Fall versuchen, Versöhnung noch zu erreichen in diesem Leben. Um Entschuldigung bitten. Auch wenn man vielleicht keinen auch wenn das vielleicht Menschen betrifft, wo man eigentlich das Gefühl hat, dass die an uns schuldig geworden sind, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Also ich glaube, dass man das sehr individuell gestalten kann. Ein bisschen überfordert mich diese Frage, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe, weil der Tod und das Sterben, und ich habe das ja oft miterlebt, als Seelsorger in der Pfarre und dann eben auch im Kloster, wo ja die Mitbrüder unter den Sterbegebeten gehen, wenn sie im Kloster sind. Aber auch da wird man verfügt. Manche, neben mir, ein Mitbruder ist im Spital gestorben. Ein junger Mitbruder an Krebs. Ich hatte damals eine kleine Operation in der Nase, weil die Nasenscheidewand verbogen ist. Und habe dann gebeten, dass ich zu diesem schwerkranken Mitbruder ins Zimmer komme. Wir waren zu zweit im Zimmer. Die Sterbegebete dort gebetet. Er war bei Bewusstsein, hat sich auch verabschiedet und während ich in der Nacht ist er dann, in der frühen Morgenstunde ist er dann gestorben. Ich habe geschlafen. Also jeder geht so, wie Gott es will. Aber wenn man das irgendwie kann, also ist die Frage sicher berechtigt, dann soll man überlegen, wie man sich verabschiedet und man soll möglichst eben jetzt die Versöhnung suchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man versöhnt aus diesem Leben geht, wenn Gott einem die Möglichkeit gibt, sich zu entschuldigen. Und vielleicht muss ich noch was dazu sagen. Man sollte das eigentlich nicht aufschieben bis irgendwann, weil man eben auch nicht wirklich weiß, wann man geht. Also am besten ist, Jesus sagt ja auch, wenn du weißt, dein Bruder hat etwas gegen dich, lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen und lauf und versöhne dich mit deinem Bruder. Also eigentlich sollte man das hier und jetzt und sofort machen.
Genau. Das ist, glaube ich, die Antwort schlechthin, dass man immer bereit ist und wenn es geht, seine Sachen geordnet hat, vor allem auch, wenn von anderen Seiten auch gewünscht, versöhnt. Pater Karl, die heilige Ordensschwester Maria Faustina Kowalska starb ja 1938 mit 33 Jahren. Sie wurde dann von Johannes Paul II. 1993 selig gesprochen, im Jahr 2000 heilig. Jesus hat sie offenbart. Es gibt Tagebücher, in denen diese Worte Jesu aufgeschrieben sind. Berühmt ist das Bild vom barmherzigen Jesus. Berühmt ist auch der Barmherzigkeitsrosenkranz. Dazu eine Zuschrift. Meine Ehefrau ist plötzlich gestorben und ich bete seit dieser Zeit den Barmherzigkeitsrosenkranz jeden Tag. Ich habe dieses Gebet nicht gekannt. Die heilige Schwester Faustina Kowalska soll gesagt haben, wenn dieser Rosenkranz bei Sterbenden gebetet wird, bringt es viele Gnaden. Kann ich jetzt noch diesen Rosenkranz für die Seele meiner Frau beten, die ja schon tot ist? Ich bedanke mich bei euch.
Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen schmunzle. Zwei Sachen dazu. Also der Barmherzigkeitsrosenkranz ist wirklich noch nicht so bekannt, wie er bekannt sein könnte. Er ist deshalb ein sehr schönes Gebet, ein sehr geistliches Gebet, auch weil er kurz ist, weil er aus kurzen Wiederholungen besteht. Unser Gabriela Wozniak, war es ein Anliegen. Sie stammt aus Polen. Wir verehren hier alle bei Missio den heiligen Johannes Paul sehr. Und ich durfte heuer im Februar auch in Warschau in dem Kloster sein, wo die Schwester Faustina eingetreten ist. Deshalb haben wir von Missio eine Anleitung für den Barmherzigkeitsrosenkranz. Bitte alles gibt's bei uns gratis. Da steht genau drinnen, was zu welcher Perle zu beten ist. Also man kann anhand dieser Anleitung für den Barmherzigkeitsrosenkranz ihn sehr schnell jetzt eben lernen. Zweitens konkret zur Frage. Du kannst immer für die Verstorbenen beten. Ja, es ist sogar eine heilige Pflicht und das größte Geschenk eigentlich, das man für Verstorbene machen kann, dass man für sie betet. Selbstverständlich kann man auch den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Vielleicht auch überlegt er mal, dass er die Dimensionen von Raum und Zeit nach dem Tod nicht so gegeben sind wie hier auf Erden. Also es gibt keine lineare Zeitlichkeit nach dem Tod. Ratzinger sagt, wir gehen auch nicht in die Ewigkeit ein, wie Gott sie jetzt eben hat. Also die Ewigkeit Gottes, die Eternitas, ist etwas, das ihm allein zusteht. Er ist ein stehendes Jetzt, also bei ihm gibt es keine Abläufe, kein Vorher, kein Nachher. Bei uns wird sowas erhalten bleiben, Äwum hat man das genannt im Mittelalter. Also wir bleiben ja auch mit unserer Geschichte erhalten, aber es gibt jetzt eben diese Dimensionen von vor und nachher nicht in dieser Weise, wie wir sie kennen. Also selbstverständlich sind alle Gebete, die wir für die Verstorbenen sagen, ja, erbeten, sind selbstverständlich jetzt eben fruchtbar. Also man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht, wie soll ich sagen, in so ein Berechnen hineinkommt. Jetzt bringt's nichts mehr, wenn ich bete oder ich habe schon so viel gebetet, jetzt kann ich aufhören und so weiter. Also man muss da wirklich sehr aufpassen, weil eben wenn wir die Grenze des Todes überschreiten, sind wir in einer anderen Welt, wir sind in einer verklärten Welt, wir werden dann gereinigt im Fegefeuer und die Gebete, die wir sprechen, die wir sagen für die Verstorbenen aus Liebe und nicht aus Berechnung, werden großen Segen und große Rettung der armen Seelen bringen.
Pater Karl, im Johannesevangelium Kapitel 9, da heilt ja Jesus einen Blindgeborenen, dann fragen ihn seine Jünger, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er so krank ist? Und Jesus gibt ja diese Antwort, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Johannes Evangelium Kapitel 9, Vers 3, also eine klare Positionierung von Jesus, dass Krankheit im Gegensatz zu dem, wie es damals zur Zeit Jesu üblich war, eben keine Folge von Schuld und Sünde ist. Wir haben jetzt eine Frage, die hat die gleiche Frage im Blick auf Tod, plötzlicher Tod. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir haben natürlich auch Damen im Hintergrund, die Zuschriften ordnen, denen möchten wir wirklich auch danken. Habe in letzter Zeit viel über grausame und oft sehr jung verstorbene Leute gelesen. Was haben diese jungen Leute bzw. ihre Angehörigen für schlimme Sünden begangen, dass sie so jung und grausam sterben mussten, obwohl sie oft sehr religiös waren? Viele Grüße. Kommen dann ein paar Namen von Sportlern, die scheinbar sehr bekannt sind und anderen Leuten. Aber das ist die Frage.
Das ist ein Kausalitätsdenken, also ein Suchen nach Ursachen, das nicht funktioniert und eben von Jesus eindeutig ausgeschlossen wird. Also wenn ich eine Widerwärtigkeit erfahre oder eine Krankheitsdiagnose und so weiter habe, dann liegt es in uns allen drinnen, dass wir uns so fragen, was habe ich angestellt, dass Gott mir das schickt? Ja, das ist nicht so. Ja. Wir haben schon das Phänomen, und hier müssen wir unterscheiden, zwischen der Weltsünde, der Sündverfallenheit, der Erbsündigkeit, in der wir stecken. Im Neuen Testament wird deshalb die Sünde immer im Singular genannt. Also dort, wo Johannes auf Jesus verweist, spricht er von der Sünde, der Hamartia du Cosmo, also der Sünde der Welt, die Sündverfallenheit selbst. Also Tod, Krankheit, Widerwärtigkeit sind von Gott nicht gewollt. Sie sind eine Folge dieser Hamartia im Singular, dieser Weltsünde. Davon aber ist die persönliche Sünde zu unterscheiden und die ist nie eine Form von, wie soll ich sagen, eine Kausalität jetzt eben dessen, dass ich mich falsch verhalten habe, sondern wir stehen insgesamt in einem Kontext der Unvollkommenheit, der Beschädigtheit, die Welt ist unvollkommen. Paulus sagt, es gibt, sie liegt in Seufzen, sie liegt in Geburtswehen. Also wenn man, manche Väter haben das miterlebt, wenn die Kinder geboren werden, was eine Frau da jetzt eben für Schmerzen jetzt eben hat, bis das geboren wird. Die ganze Welt ist in diesen Seufzen und Geburtswehen jetzt eben und die manifestieren sich dann halt in Einzelschicksalen, aber man kann das nie aufrechnen. Also er hat jetzt eine Krebsdiagnose bekommen, weil er das und das jetzt eben getan hat. Also das wäre eine Zumutung gegenüber der Barmherzigkeit Gottes und geht schon fast in Richtung Blasphemie.
Pater Karl, der Augenblick unseres Todes ist ja die persönliche Begegnung mit Jesus, das persönliche Gericht. Es gibt dann drei Möglichkeiten, wie es weitergeht. Wenn wir im Stand der Gnade sind, dann geht es in den Himmel. Das ist unser Ziel. Wenn wir geläutert werden, soll er noch dann das Fegefeuer, aber deine berühmte Formulierung der Stunde der Seelsorge, das Fegefeuer hat nur einen Ausgang zum Himmel, auch nicht ganz schlecht. Und das andere, bewahre uns davor, beten wir im Zusatz im Rosenkranz in diesem Fatima-Gebet, die Hölle, also die unbußfertige Seele, die dann für alle Ewigkeit auch von Gott getrennt ist. Eine Frage, Pater Karl, wie geht es denn weiter nach dem Tod? Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel und Pater Wallner, ich glaube an Gott, zumindest versuche ich es. Manchmal ist der Glaube stärker, mal schwächer. Was mir wirklich schwerfällt, ist der Glaube, dass es nach dem Tod weitergeht. Warum sollte es? Mit freundlichen Grüßen.
Weil wir von der Offenbarung her wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat, damit sie zu ihm geht. Also der Grund für die Schöpfung ist die Ausbreitung seiner Liebe, die er von Ewigkeit in sich ist, als reiner Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist in dieser Differenziertheit der Liebe. Der möchte das in das andere seiner selbst ausbreiten. Das ist die materielle Schöpfung. Und dazu hat er einen Ort geschaffen, der dazu fähig ist. Das ist der menschliche Geist, die menschliche Seele, die berufen ist zu lieben, so wie Gott so liebt im Endlichen. Und die Berufung, die deshalb wir als Geschöpfe Gottes haben, die wir Menschen als Geschöpfe Gottes haben, und bei Paulus gibt es ja auch die wunderbare Stelle im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, dass Gott einmal Panen Pasin sein wird. Alles in allem, also die ganze Schöpfung wird einmal verklärt sein, aber wir können das nicht sagen. Dieser Glaube an das Leben nach dem Tod, da hat man früher auch im katholischen Bereich so eine Art Fahrplan entworfen, bis dann genau weitergeht. Man hat auch Zeitmaß für Bußübungen, Ablassübungen eingeführt und so weiter. Und das Ganze war eine zu große Sicherheit über das, wie es weitergeht. Also ein Wissen über Dinge, die man nicht wissen kann. Zweite Vatikanum sagt, dass die Offenbarung, also dass die kirchliche Lehre nur so weit reicht, soweit die Offenbarung reicht. Also ich kann zum Beispiel kirchlich nichts dazu sagen, ob es noch andere intellektive Geschöpfe in diesem Kosmos gibt, außer den Engeln natürlich. Also es gibt nach der Offenbarung, wissen wir, dass es die Menschen gibt, wir wissen, dass es die Engel gibt, aber ob es noch andere intelligente und wie soll ich sagen, gottfähige Wesen in diesem Kosmos gibt, ist nicht geoffenbart. Ja, ich tendiere eher dazu, dass wir wirklich also wirklich der Fokus sind dessen, was Gott gewollt hat. Ist ein bisschen schwer anzunehmen, wenn man sich die Menschen anschaut in ihrer Fehlerverfallenheit, Sündverfallenheit, Gewaltbereitschaft, Aggressivität und so weiter und so fort. Aber der Grund für die Schöpfung ist, uns zu schaffen, um uns dann in seine innerste Dimension des Liebeseins aufzunehmen. Dazu ist jeder Mensch berufen. Und dazu brauchten wir auch die Freiheit, sich zu entscheiden für Gott, gegen Gott. Und wenn das jetzt eben falsch verwendet wird, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Also Gott hebt diese Freiheit nie auf, die er gegeben hat, damit wir lieben können. Er lässt diese Freiheit auch bestehen, wenn wir sie fürs Gegenteil verwenden, nämlich uns ihm gegenüber verschließen. Und deshalb hat eben jetzt das Endschicksal dieses Kosmos und das Endschicksal der zur Liebe berufenen Menschen ist ein In-Gott oder ein Außer-Gott oder ein Mit-Gott oder ein Gegen-Gott. Ja. Also Himmel und Hölle nennen wir das. Und dann haben wir das Phänomen jetzt eben, dass wir ja im Augenblick, wo wir sterben, stirbt der Leib, die Seele ist unvergänglich, es stirbt der Leib, dass wir dann in unserer geistigen Dimension beraubt sind, der Möglichkeit uns zu ändern, uns uns einzuzeitigen in einer positiven Weise. Darum war diese erste Frage eben sehr wichtig. Soll ich mich versöhnen? Ja, du sollst dich versöhnen, weil wenn du gestorben bist, hast du keine Möglichkeit mehr dazu. Dann bleibt diese Dimension des Negativen, der Sünde, die bleibt dann an dir. Deshalb nütze die Zeit, um eben das Zeitliche zu segnen. Du hast dann nach dem Tod keine Möglichkeit mehr dazu. Du bist arm. Deshalb gibt es in Deutsch eben auch diesen Ausdruck, die arme Seele. Die armen Seelen, die brauchen das Gebet. Also zwei Ausgänge der Schöpfung. Und noch einmal auf die Frage. Also Gott hat uns berufen in seine ewige Dimension der Liebe. Wir werden ihn dann schauen, wie wir sind. Wir werden in der Dreifaltigkeit miteinander eben jetzt verbunden sein und vor allem mit Gott verbunden sein. Und das ist die Herrlichkeit, die Gott seinen Heiligen zudenkt. Also dir und mir, bitte lebe also so, dass wir uns dann alle im Himmel wiedersehen.
Gestern fand ja in Rom wieder eine Generalaudienz statt. Kann man immer anschauen auf KTV. Und Papst Leo hielt ja wieder eine Ansprache über die Auferstehung und hat dann gestern auch gesagt, der Glaube an die Auferstehung heilt eine Krankheit unserer Zeit. Und diese Krankheit sei die Traurigkeit.
Genau.
Jesus sei nicht nur mit Worten auferstanden, sondern mit dem Leib. Und er hat auch gesagt, es ist der Auferstandene, der die Perspektive radikal verändert und jene Hoffnung schenkt, die die Leere der Traurigkeit füllt. Und ich füge das deshalb an, Pater Karl, weil in der Zuschrift stand ja auch drin, dass der Glaube so Mühe macht. Ich glaube, wir müssen auch betonen, Glaube, Liebe, Hoffnung sind göttliche Tugenden. Die sind uns geschenkt. Und den Glauben kann man wahrscheinlich nicht mit dem Verstand einfach nur herzaubern, sondern es ist ein Geschenk, da muss man drum beten. Auch eine Antwort auf diese Frage, beten Sie um Glaube, Liebe, Hoffnung. Um diese göttlichen Tugenden.
Es ist wirklich ganz wichtig, Thomas, ich leite ja die Hilfswerke des Papstes, das heißt Missionswerke, weil es nicht bloß um humanitäre Hilfe geht, sondern um die Ausbreitung des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die Jesus Christus uns als übernatürliche Tugend schenkt in die Herzen der Menschen. Weil wenn du hungrig warst und du bekommst dann was zum Essen, wir haben viele Programme, im Augenblick Südsudan und so weiter, Babyfeeding, also es ist ein großes Elend in dieser Welt, die Kirche ist überall stark und mächtig, wir versuchen zu helfen, aber eben wenn du nur Brot gibst, ja, wenn du nur Wasser im Brunnengraben gibst, das ist zu wenig. Also die innere Dimension des Menschen gehört gesättigt und diese Sättigung geschieht eben durch die Gnade Gottes, die dann im Menschen die drei göttlichen Tugenden der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung hervorruft. Auch Liebe kannst du nicht aus dir selbst produzieren. Ja, Verliebtheit, das ist eine Sache von Hormonen und so weiter und so fort, aber dann wirklich Liebe als Hingabe, wo ich sie erlebe, wo sie ihren kranken Ehemann jetzt eben pflegt, ja, also wo Familien dann, wie soll ich sagen, sich wieder versöhnen, als Verzeihung, obwohl ein großer Streit war. Das ist etwas Übernatürliches. Oder wie wir es zum Beispiel in Ruanda in einer Familie dort eben haben, dort ist die Frau, deren Kinder ermordet wurden von den Hutu, die hat dann den Mörder ihrer Kinder, die haben sich versöhnt, der Mörder ihrer Kinder wurde dann der Taufpate ihrer neuen Kinder. Das geht nur mit der Gnade Gottes. Also Glaube, Hoffnung, Liebe sind Gnadengeschenke Gottes. Beim Glauben ist es so, dass wir wirklich auch beten müssen, dass die anderen zum Glauben kommen. Es ist wirklich nicht eine Sache von pastoralen Strategien, sind notwendig, die sind wichtig, ja, aber sie müssen alle darauf abzielen, dass wir eigentlich in der Kirche einen Raum schaffen, eine Atmosphäre schaffen, dass Gott jetzt eben wirken kann. Wir bekommen die Leute nicht in den Glauben, indem wir sie, wie soll ich sagen, äußerlich manipulieren, sondern wir brauchen immer das Gebet, das das unterstützt. Deshalb hat unsere Gründerin, die Pauline Marie Charicot, gesagt, also wir fangen zuerst einmal mit dem Rosenkranz an, lebendiger Rosenkranz. Ich halte da immer, weil wir diese Themen immer haben. Also unsere Gott-Kann-Bewegung, ein Gesetz, ein Rosenkranz für einen jungen Menschen hier, der noch nicht glaubt oder nicht mehr glaubt. Nicht. Und das Mission geht eben nur durch Gebet für die anderen. Und wir müssen beten, dass die anderen eben das Geschenk, das Gnadengeschenk des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe empfangen.
Pater Karl, in der nächsten Zuschrift geht es um das Fegefeuer, die Lehre vom Fegefeuer. Ich trage mal eine biblische Schlüsselstelle vor, für die katholische Lehre vom Fegefeuer vom heiligen Paulus, 1. Korinther 3,13 folgende: Das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er den Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Pater Karl, jetzt die Zuschrift an die Herren Pater Wallner und Pfarrer Rimmel. Ist das Fegefeuer eine Erfindung im katholischen Glauben?
Es ergibt sich aus der Logik, dass es ein jüngstes Gericht gibt in der Ewigkeit. Darüber spricht Christus auch, große Gerichtsrede bei Matthäus. Es ergibt sich aber auch aus dem Glauben daran, dass wir im Augenblick des Todes jetzt unmittelbar zu Gott sein werden. Unsere unvergängliche Seele wird dann Gott jetzt eben schauen. Und diese Begegnung ist dann eben das persönliche Gericht. Was geschieht dann bis hin zum jüngsten Gericht? Also es geschieht im Augenblick des Todes eine Klärung, ein Gericht eben, ein Recht machen. Und Menschen werden eben sein, dass sie Dimensionen haben, die noch gereinigt werden müssen. Diese Paulusstelle, die du gerade zitiert hast, gereinigt wie durch Feuer hindurch, hat dann eben große theologische Konsequenzen. Man hat das die ersten Jahrhunderte offen gelassen, weil also man hat Heilige verehrt, das war dann eine echte Unlogik, man hat Heilige verehrt, Märtyrer und so weiter, so begann das Ganze, von denen man überzeugt war, dass sie schon im Himmel sind. Aber wenn sie schon im Himmel sind und es noch kein jüngstes Gericht gegeben hat, und wenn das jüngste Gericht alles ist und erst das jüngste Gericht dann die endgültigen Dimensionen von Himmel und Hölle öffnet, stehen wir in einer Unlogik drinnen, dann wäre die Heiligenverehrung unlogisch. Also so kann man das ein bisschen kurz jetzt eben bringen. Und die katholische Kirche hat dann tatsächlich eine Lehre entwickelt über das Purgatorium, die zum Beispiel eben jetzt Purgatorium fällt mir immer Purgativ ein, das sind diese Mittel für die Darmreinigung. Also auf jeden Fall, weil es geht um Reinigung, aber in dem Fall um Reinigung der Seele. Und die Ostkirchen haben das theologisch nicht mitvollzogen. Klar, also die lassen das in dieser theologischen Schwebe. Man muss überhaupt sagen, also jetzt bei hohem Respekt gegenüber den altorientalischen und orthodoxen Kirchen, unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir eine totale sakramentale Einheit auch haben, dass dort eben die Theologie, wie soll ich sagen, der ersten Jahrhunderte sehr relevant war, aber dann sich nichts, wie soll ich sagen, die hatten auch nicht so viele Herausforderungen. Wir hatten dann im Westen verschiedene Strömungen, also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, also da haben wir Unterschiede, weil dort diese Klärungen, diese intellektuellen, theologischen Unterscheidungen nicht notwendig waren. Und deshalb schaut es so aus, als wäre die Lehre vom Fegefeuer eine katholische Sache. Sie ergibt sich aber rein logisch aus dem, was die Offenbarung uns jetzt eben bringt. Ich hatte mal eine Erfahrung als junger Theologe. Da kam ein Moslem zu mir, der Islamwissenschaft studiert, und der hat dort eine Arbeit geschrieben, seine Diplomarbeit über die Grabesstrafen im Islam. Weil Mohammed hat ziemlich genau unsere Eschatologie übernommen, im Islam nur verschärft. Und ich hatte verschiedene Theologen von Balthasar und so weiter, da gibt es ja verschiedenste Theorien über das, was nach dem Tod kommt. Und wir haben dann einfach den Katechismus genommen, möchte ich euch auch empfehlen. Im Katechismus sind in, glaube ich, 5, 6, 7 Punkten, ganz kurz zum Fegefeuer, ist die ganze Lehre der Kirche zusammengefasst. Klar, präzise, einfach, nüchtern und so weiter und valide und stimmig.
Eben, das ist nämlich der Punkt, dass sich das aus der Lehre ergibt. Es wird ja John Henry Newman zum Kirchenlehrer erhoben und der hat ja auch über die Entwicklung der Glaubenslehre gesprochen. Und gerade so die Taufe, das hat sich dann weiterentwickelt, logischerweise zur Firmung. Das muss so sein, zur Bußpraxis, zum Fegefeuer, zu Ablässen. Und eine andere Stelle fürs Fegefeuer, die ich auch noch erwähnen möchte, ist einfach, wenn Jesus sagt, dass die Sünde weder den Heiligen Geist weder vergeben werden kann in dieser Welt noch in der künftigen Welt. Pater Karl, wir können anders mal drüber reden. Ich möchte noch eine andere Zuschrift dazu nehmen. Sehr geehrter Herr Rimmel und Herr Wallner, wozu muss der Mensch im Feuer geläutert werden? Alle oder nur manche heute? Tut es denn weh? Warum das?
Also der intensivste Schmerz, nicht, den man als Vergleich hatte, ist eben eine Brandwunde, eine Verbrennung im Feuer und so weiter. Das ist eine furchtbare Sache. Und deshalb wird es zu einem Bild jetzt eben für den Schmerz der Reinigung, der Reue, nicht, also die man empfindet angesichts der Selbsterkenntnis, ich habe im Defizit gelebt. Also ich habe nicht so gelebt, wie Gott das wollte. Ich habe mich nicht von Gott losgesagt, nicht gegen Gott, ja, also ich bin offen für Gott, aber ich brauche eine Reinigung, um eben jetzt wieder mit ihm, wie soll ich sagen, um dann in der Herrlichkeit des Himmels mit ihm eins zu sein. Fegefeuer, noch einmal, ist eine Form bereits des Erlöstseins, aber des gereinigt werdenden Erlöstseins. Also dieses Bild hat eine Tür zum Himmel hin, das ist wirklich gültig. Also wer im Fegefeuer ist, Abt Gregor, der am Ostersonntag gestorben ist, hat gesagt, also wenn ich nur aufs letzte Trittbrett springen kann, des Zuges, der in den Himmel fährt, dann soll es mir schon recht sein. Und das Fegefeuer ist sowas, also er ist sicher im ersten Waggon gefahren, aber es ist wirklich so. Und wir sollen uns auch bemühen, dass wir nicht irgendwie reinkommen, sondern unser Bemühen muss sein, heilig zu werden. Ja, seid heilig, wer Vater im Himmel heilig ist, sagt Jesus. Ganz klar. Aber das Fegefeuer ist eine Läuterung, die wir brauchen. Und die Schmerzen werden verglichen in der Bibel wie durch Feuer hindurch. Man muss dazu sagen, Mohammed hat das alles übernommen und verschärft. Zum Beispiel auch die Gehenna. Das kommt von Gehinnomtal. Jerusalem, Müllverbrennungsplatz und so weiter, ist im Alten Testament schon ein Bild jetzt eben für die Reinigung, die Läuterung und so weiter, die Gehenna, und die dann Mohammed im Islam mit den grellsten Farben jetzt eben schildert. Zum Beispiel der Ausdruck in der Hölle schmoren findet sich nicht in der Bibel, der findet sich im Koran. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man diese Bildwörter, die hier nur möglich sind, auch das Paradies, was wir für den Himmel haben, das sind nur Bildwörter, für die Engel haben wir nur Bildvorstellungen, also das sind geistige Dimensionen, die wir haben, und dieser Schmerz, den man erleidet im Fegefeuer, ist nicht ein physischer Schmerz, sondern er ist ein seelischer Schmerz, eben über das, was ich versagt habe, wo ich eben defizitär war gegenüber dem, was ich hätte sein können, nämlich ganz in der Liebe Gottes leben. Ich habe es nicht getan, deshalb leide ich darunter. Und dieses Leiden ist zugleich eine Form von Reinigung, eine Satispassio, wie die Kirche jetzt eben sagt. Dazu kann mir die Fürbitte und das Opfer von Menschen, die leben, mit der pilgernden Kirche helfen. Deshalb bitte wichtig, betet für die armen Seelen.
Ratzinger hat ja geschrieben, Fegefeuer ist vielmehr der von innen her notwendige Prozess der Umwandlung des Menschen, indem er christusfähig, gottfähig und so fähig zur Einheit mit der ganzen Communio der Heiligen wird. Pater Karl, somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Ich möchte noch den Hansus von Balthasar zitieren, der sagt, Gott ist als gefundener Himmel, als verlorener Hölle und als reinigender Fegefeuer. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.